Hüslop uncut.
Schönen guten Tag. Die Wahlen in Sachsen und Thüringen liegen hinter uns und stellen die politischen Kräfte in den Ländern nun vor Herausforderungen. Die CDU will gerne regieren, aber kann sie das ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht? Und dann haben wir da noch die AfD, die in Thüringen stärkste Kraft wurde und dort gerne den Ministerpräsidenten stellen möchte. Über all das und mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Patzelt.
Einen schönen guten Tag.
Herr Professor Patzelt, ich habe schon gesagt, es ist jetzt ein Ergebnis, mit dem die Parteien erstmal so ein bisschen zurechtkommen müssen, was nicht ganz leicht ist. Erste Frage zum Einstieg. Wie überraschend oder auch nicht überraschend verlief das Ergebnis in Sachsen bzw. Thüringen gestern für Sie?
Im Grunde kam bei der Wahl das heraus, was die Umfrageinstitute zuvor an Möglichkeiten ermittelt hatten. In Sachsen war offen, welches Umfrageinstitut wahrscheinlicher an der Wahrheit liegt, ob das nun etwa die Forschungsgruppe Wahlen oder das Erfurter INSA-Institut wäre. Aber im Großen und Ganzen ist genau das eingetreten, worauf sich einzustellen alle eigentlich genügend Zeit hatten.
Jetzt hat man im Vorfeld ganz oft so in den Wahlkampfspots, aber auch in Auftritten von diversen Politikerinnen und Politikern gemerkt, da ist eine ganz große Furcht dabei, dass die Demokratie Schaden nimmt, vielleicht sogar verschwindet, wenn das Ergebnis entsprechend ausfällt, wir quasi morgen aufwachen könnten mit Faschisten an der Macht so ungefähr. Das war so ein bisschen so der Tenor. Frage ist, inwiefern hat das denn bei den Wählern verfangen oder auch nicht?
Mark Twain formulierte einmal, die Nachrichten von seinem Tode seien doch ziemlich übertrieben und die Nachrichten vom bevorstehenden Tod unserer Demokratie, auch sie waren immer sehr stark übertrieben. Warum man in Deutschland diese Hysterie immer schüren muss, um sozusagen Stellungsvorteile taktischer Art sich zu erhoffen oder hoffentlich zu erarbeiten, das erschließt sich einer rationalen Analyse ohnehin nicht. Also weder war die Demokratie gestern in Gefahr oder wird Thüringen oder das Sachsenland demnächst unregierbar sein, noch steht eine faschistische Machtergreifung vor der Tür. Und bloß weil im Fernsehen Höcke immer als Faschist begrüßt bzw. benannt wird, muss das ja mit der Wirklichkeit nicht so übereinstimmen, dass Höcke die Wiederkehr von Göring, Goebbels oder Hitler wäre. Vielleicht ist auch hier ein wenig weniger Hysterie dasjenige, was helfen könnte, um unsere Demokratie und politische Kultur etwas besser vor Störungen oder Zerstörungen zu bewahren, als es in der Vergangenheit oft gemacht worden ist. Dass die AfD in Sachsen gerade noch von der CDU überholt worden ist, das macht die CDU zwar glücklich und zufrieden, aber die CDU hat ja dennoch kaum zugelegt und ihr Vorsprung vor der AfD ist im Vergleich zu vor 5 Jahren doch sehr geschrumpft. Also hat die CDU wenig Grund, sich selbstbelobigend auf die Schulter zu klopfen. Und was die AfD betrifft, könnte sie jetzt allmählich einsehen, dass auch noch so hohe Wahlsiege ihr nichts nutzen, solange sie keine politischen Bündnispartner findet. Hohe Wahlsiege kann man durch radikale oder demagogische Wahlkampftöne schon einfahren. Aber was nützen sie, wenn anschließend niemand mit den Schmuddelkindern spielen will? Also das Thüringer Wahlergebnis ist für die AfD, scheint mir, wenn sie gut beraten ist, Anlass dafür, sich zu überlegen, ob sie ihr strategisches Auftreten, ihre Strategie, um irgendwann politische Macht ausüben zu können, nicht sehr stark verändern müsste, ob sie nicht versuchen müsste, zu einer glaubwürdigen, normalen Partei zu werden, statt zu einer immer wieder ihren Widerstand gegen das System betonenden Anti-Parteien-Partei.
Ja, über die möglichen Koalitionen sprechen wir gleich, aber blicken wir erstmal auf die Gewinner des gestrigen Abends. Wer ist denn da als Sieger herausgegangen in Sachsen und in Thüringen?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist einfach zu beantworten. Sieger ist das Bündnis Sahra Wagenknecht. Und alle anderen können sich zwar wie die CDU als Sieger fühlen, sind es aber nicht und können auch Wahlsieger sein wie die AfD in Thüringen. Aber es ist bloß ein Wahlsieg und kein politischer Sieg, denn die AfD wird nicht an der Regierungsmacht beteiligt sein. Das heißt, man kann dem Bündnis Sahra Wagenknecht gratulieren und zugleich sich an den Kopf fassen und fragen, wie ist es denn möglich, dass in Deutschland so viele Leute so gern die Katze im Sack kaufen? Denn was das BSW genau ist, wie die internen Strukturen sind, wo genau die Positionen liegen, wo die Spannungen sind, wie sie das Ganze in konkreter Regierungsverantwortung bewährt, all das ist voll und ganz unklar. Insofern zeigt der Erfolg des Bündnisses von Sahra Wagenknecht an, in einer wie tiefgreifenden Pathologie unser Parteiensystem ist. Es wäre vor 20 Jahren noch undenkbar gewesen, dass eine Partei gestützt allein auf eine charismatische Persönlichkeit aufersteht und so große Wahlerfolge erzielt und ohne dass man die Leute kennt, gleich in Regierungsämter hineingelockt oder hineinverhandelt wird. Und man kann sich fragen, was ist es denn, was die Deutschen am politischen Angebot so unzufrieden macht, dass sie entweder den etablierten Parteien durch die Wahl der AfD kündigen und, wenn sie Linke sind, dann nicht die AfD wählen, sondern eine andere Partei, die offenkundig ebenfalls eine Repräsentationslücke aufgetan hat, nämlich die, wo man ohne Rassismusverdacht aus sozialstaatlichen Erwägungen für eine starke Begrenzung des Migrationsgeschehens sein kann.
BSW, also ganz starker Gewinner gewesen gestern. Wer auf jeden Fall ein Verlierer war, das war die FDP. Hatten die Wahlen in Sachsen und Thüringen jetzt auch ein Stück weit das politische Ende der Freidemokraten eingeläutet?
In Ostdeutschland war die FDP ohnehin, abgesehen von den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung, nie so wirklich tüchtig am Leben und Überleben. Es fehlen einfach die soziostrukturellen Voraussetzungen dafür, also jener Mittelstand aus Unternehmen, aus Apothekern, aus Ärzten und so weiter, die dann sozusagen sich eine liberale Grundhaltung zuschreiben. Und hinzu kommt, dass in Ostdeutschland die Staatsgläubigkeit noch mehr verbreitet ist als im Westen, weswegen liberale Vorstellungen, dass man dem Einzelnen viel zutrauen darf, folglich ihm auch Freiheit geben darf und kann und soll, um die Gesellschaft zum Aufblühen zu bringen und dass der Staat sich zurückhalten möge. Nein, dieser Gedanke, der Staat solle sich zurückhalten und der Selbstorganisationskraft der Gesellschaft den Vorrang geben, das hat im Osten keine große Popularität. Die AfD ist dann immer eher für einen starken Staat, die Linke ohnehin. Die Grünen brauchen ohnehin den betreuenden Nennestaat, weil der Bürger selbst ruiniert das Klima der Erde und vieles andere obendrein. Und auch die CDU ist ihren liberalen Wurzeln inzwischen ziemlich fremd geworden. Das heißt, die FDP hatte einen schweren Stand. Es mag sein, dass ihr in Ostdeutschland das Lebenslicht ausgeblasen wurde, aber das ist kein Grund zur Freude, sondern ein Grund zur Traurigkeit darüber, dass eine so wichtige und inspirierende politische Kraft wie der politische Liberalismus einen so schlechten Stand im Osten hat und vielleicht inzwischen gar keinen Stand mehr hat.
Wir haben schon mehrmals über die Werteunion gesprochen. Wie beurteilen Sie das Abschneiden von der Werteunion am gestrigen Abend?
In Sachsen hat die Werteunion ein Mandat errungen. Und auch das kann zu denken geben, das Mandat wurde gegenüber einem starken AfD-Kandidaten errungen. Und man könnte sich ausmalen, ob denn die CDU nicht auch in Thüringen und in Sachsen auch wesentlich stärker abgeschnitten hätte, wenn sie die CDU nicht dem Glauben aufgesessen wäre, dass die Befreiung der Partei von allen Merkel-Gegnern nun sozusagen auch am Wahltag den Endsieg bringen würde. Die Union hat sich selbst weiter verstümmelt, weil die neue Parteiführung um Friedrich Merz, obwohl ganz wesentlich durch Unterstützung der Werteunion überhaupt an den Parteivorsitz gelangt, nicht begreifen wollte, dass die Werteunion nicht eine Nemesis für die Union ist, sondern genau die Brücke hin zu den Wählerschaften, welche die Union zum eigenen Nachteil zur AfD hin verloren hat.
Verlierer des gestrigen Abends war eindeutig die Linkspartei, hat massiv verloren ans Bündnis Sahra Wagenknecht. Die Frage ist jetzt, wie geht es jetzt eigentlich mit der Linkspartei weiter?
Ja, die Linkspartei ist durch die Westausdehnung, die ja mühsam genug durchgesetzt worden ist, zu einer ganz normalen deutschen Partei links der SPD geworden. Im politischen Terrain links der SPD gibt es seit jeher Splittergruppen, die sich genauso zerstreiten wie die Befreiungsfront für das römisch okkupierte Juda von der jüdischen Befreiungsfront für Palästina. Da ist in diesen Sumpf inzwischen die Linkspartei hineingeraten. Ihre eigene Schuld besteht darin, dass sie sich modisch, wie sie gerne sein wollte, auf Identitätspolitik als auf die bedingungslose Pflege von Minderheiteninteressen eingelassen hat und dass sie die Torheit besessen hat, die Realos in der eigenen Partei, um Sarah Wagenknecht früher auch, um Dietmar Bartsch und so weiter, aus der Partei hinaus zu ekeln, beziehungsweise von Machtpositionen fernzuhalten. Insofern, wenn auch etwas Schlechtes etwas Gutes sein kann, könnte das Schicksal der Linkspartei im Vergleich zum BSW, der AfD, als Rollenmodell dafür dienen, wie man mit Realos in der eigenen Partei vernünftig oder zum eigenen Nachteil umgeht.
Was diesmal auffällt, die Wahlbeteiligung war sichtbar höher als bei den letzten Wahlen. Wer hat es denn aus Ihrer Sicht am besten geschafft, die Nichtwähler zu mobilisieren, wieder zurückzuholen in den politischen Prozess?
Das waren effektiv die politischen Themen, die inzwischen oder diesmal nicht aus dem Wahlkampf herausgehalten wurden, obwohl die zentralen Themen, die die Leute bewegen, gar keine Themen der Landespolitik oder genuine Themen der Landespolitik sind. Migration, das Thema, das seit 2015 von allen großen politischen Parteien peinlich versucht wird, aus den Wahlkämpfen herauszuhalten, weil die Leute dann vielleicht sich denken könnten, mit der offiziellen Politik sei etwas falsch. Das war jetzt das zentrale Wahlkampfthema, auch wenn die vielleicht nicht hellste Kerze auf der grünen Torte namens Ricarda Lang in Sachsen erklärte, das sei ganz gewiss kein Thema gewesen, das die Leute sonderlich interessiert hätte. Dann war natürlich die Friedens- und Sicherheitspolitik, die Rolle Deutschlands im russisch-ukrainischen Krieg und die Stationierung von NATO-Waffen auf deutschem Gebiet, welches die Leute bewegt hat und dazu geführt hat, dass viele glaubten, bei den Landtagswahlen müsse man auch bundespolitisch ein Zeichen setzen. Innere Sicherheit nach den Umfragen an dritter Stelle in dem, was die Wähler bewegt hat, ist schon ein Inhalt der Landespolitik. Schließlich liegt bei den Ländern die Polizeikompetenz und die Verantwortung für die innere Sicherheit. Ja, auch das mobilisiert die Leute, weil es ja nun nicht mehr sehr glaubwürdig ist, irgendwelche Angriffe mit oder ohne Messer von Zugewanderten auf andere Leute oder Vergewaltigungen von, ich bin leicht ironisch, südländisch aussehenden Menschen als bloße Einzelfälle, die jederzeit auch von Deutschen genauso begangen werden, darzustellen, sondern viele begriffen haben, hier haben wir ein systematisches Problem, welches eben mit der Migration zu tun hat. Also es waren Themen, die die Leute wirklich bewegen und obendrein waren alle von der Frage bewegt, wie schaut es mit den Stärkeverhältnissen zwischen Union und Linkspartei, Union und AfD und BSW tatsächlich aus. Und da wollten offensichtlich viele ihren Beitrag zur Klärung der Frage nach den Stärkeverhältnissen leisten.
Stichwort Messerattacken. Es gab vielmals die Furcht davor, dass diese tödliche Messerattacke vor kurzem in Solingen auch noch mit reinspielen könnte in die Wahlkämpfe. War das jetzt so oder würden Sie sagen, das hat eher nicht mit reingespielt?
Naja, das hat schon reingespielt, weil die Bundesregierung sich zu einem großen politischen Aktionismus aufgerafft hat und es doch tatsächlich geschafft hat, 28 straffällig gewordene Afghanen mit sozusagen einem kleinen Taschengeld für die Zeit unterwegs nach Hause zurückzuschicken. Das ist durchaus eine Folge der Solinger Anschläge. AfDler brauchte man ohnehin nicht mehr davon zu überzeugen, dass die Migrationspolitik im Argen liegt. Und ansonsten scheint die AfD ohnehin, dass ihr mögliche Stimmenpotenzial ausgeschöpft zu haben. Viel über so 32-33% wird es für die AfD in Deutschland nicht im Osten hinausgehen können und im Westen für entsprechend weniger. Infolgedessen war die ganze Hysterie, dass das die Wahlen beeinflusst, wahrscheinlich eine selbstgemachte, weil in Deutschland es zu den Gepflogenheiten gehört, wann immer man Probleme mit Migration und Migrantenkriminalität anspricht, gibt es gar keine echten Probleme, das sind lediglich von der AfD funktionalisierte Aufregerthemen. Und das haben manche Leute anscheinend so weit verinnerlicht, dass sie glauben, dass alle realen Ereignisse dieser Art nur die AfD stärken könnten. In Wirklichkeit war das ein Anlass, auch die CDU zu stärken, denn sonst hätte sich wahrscheinlich Friedrich Merz nicht vor die Bundespressekonferenz hingestellt und einige sehr vernünftige Vorschläge zur Behebung unseres Migrationsproblems gemacht.
Apropos Koalition. Ich habe es eingangs schon gesagt, die CDU will sowohl in Sachsen als auch Thüringen eigentlich die Regierung bilden, hat es aber nicht ganz leicht. Ist denn die CDU in beiden Ländern gerade zu beneiden?
Nein, die CDU ist nicht zu beneiden, aber nachdem sie sich selbst in diese missliche Lage manövriert hat, muss man sie auch nicht bedauern. Alle diese Probleme waren absehbar. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass die CDU oft genug vor genau jenen Problemen gewarnt worden ist, dass sie eintreten würden, wenn die CDU keine andere Politik machte. Nun ist es eben so, dass die CDU da durch muss. Im Übrigen gibt es zum Regieren seitens der CDU oder der Übernahme der Ministerpräsidenten seitens der CDU ohnehin keine realistischen Alternativen. Infolgedessen muss die CDU das machen, was sie die ganze Zeit auch angekündigt hat. Sie muss Anti-AfD-Koalitionen schmieden. Und dazu gehört inzwischen das BSW. Nach einer politischen Milchmädchenrechnung ist da eine Partei, die sozial- und wirtschaftspolitisch ganz links ist und migrationspolitisch ganz rechts ist, ja ohnehin eine Partei der Mitte, und folglich ist eine Koalition mit diesem BSW für die CDU auch überhaupt kein Problem. Und wenn man dann in Thüringen obendrein noch von der Linken toleriert werden muss, ja, dann kann man erzählen, wir als CDU hätten ja jetzt jahrelang auch Bodo Ramelow, den bestmöglichen linken Politiker Deutschlands, toleriert. Es sei auch in der langen Regierungszeit von Ramelow durchaus Thüringen nicht in einen sozialistischen Staat verwandelt worden. Was sei also daran problematisch, sich von der Linken tolerieren zu lassen? Also wir werden die Anti-AfD-Bündnisse haben. Wir werden eine Mitte-Links-Regierung bei einer klar rechten Bevölkerungsmehrheit haben. Die AfD kann sich darüber freuen. Und die CDU sollte sich darauf einstellen, dass sie bei der Bundestagswahl in solchen Konstellationen weiter federn lassen wird.
Wenn die CDU nicht am Bündnis Sahra Wagenknecht vorbeikommt, wie erklärt ihr das eigentlich ihren Wählern?
Sie erklärt das ihren Wählern dahingehend, dass man mit den Faschisten von der AfD ja nicht regieren kann, dass das Land aber eine stabile Regierung braucht. Deswegen sei eine Minderheitsregierung eigentlich nicht wünschenswert. Und obendrein sei das Bündnis von der Sahra Wagenknecht ja nicht einfach eine kommunistische Partei. Da seien zwar einige dabei, die früher Kommunisten gewesen seien, aber natürlich könnten Kommunisten ja auch sehr vernünftig sein. Also wer kann etwas gegen Gregor Gysi haben, der auch früher einmal ein Kommunist gewesen ist. Und Herbert Wehner war auch ein Kommunist und er ist ein wunderbarer Sozialdemokrat geworden. Also wenn wir dem BSW nur die Chance geben, sich in der wirklichen Politik zu bewähren, dann wird das alles schon gut gehen. Und im Übrigen, es ist unsere staatspolitische Verantwortung zu regieren und der kommen wir nach. Und wer uns dafür kritisiert, ja, dem ist anscheinend an Zuständen der Unregierbarkeit gelegen. Wem gefällt Unregierbarkeit? Der AfD. Aha, Kritik an unserer Koalition mit dem BSW ist Wasser auf die Mühlen der AfD und folglich von Haus aus verwerflich. So ungefähr kann man mit beliebigen Abstufungen des Zynismus oder der Vergröberung oder der Polemik erklären, warum unter allen politischen Möglichkeiten, die schlecht sind, das Bündnis mit dem BSW immer noch die am wenigsten schlecht ist.
Was sind denn in Ihren Augen jetzt in Sachsen und Thüringen die realistischsten Regierungskoalitionsoptionen und wie dauerhaft, wie stabil sind die denn in Ihren Augen?
Die realistischen sind Bündnisse zwischen der CDU und der SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Von den Grünen wird sich die CDU nach Möglichkeiten fernhalten, weil viele in Deutschland haben die Nase voll von grüner Politik. Die AfD ist die anti-grüne Partei schlechthin. Und eine CDU, die sich mit den Grünen einlässt, sie verliert an die AfD. Und nachdem die CDU ohnehin nicht mehr so viel Speck auf den Rippen hat, dass sie sich weitere Stimmenverluste gut leisten könnte, wird sie sich, wenn sie vernünftig ist, was man aber auch nicht für garantiert halten darf, wird sie, falls sie vernünftig ist, auf Bündnisse mit den Grünen verzichten. Und dann hat man eben inzwischen das BSW sowie den Deus Ex Machina aus dem barocken Theater, der am Schluss vom Schnürboden heruntergelassen wird, der Gott aus dem Maschinenraum sozusagen, und er löst dann alle Probleme, und die CDU-Probleme sind eben gelöst durch das Bündnis von der Sahra Wagenknecht.
Also das BSW erhält die Brandmauer zur AfD sozusagen aufrecht.
Ich liebe das Bild von der Brandmauer nicht, denn in Wirklichkeit handelt es sich hier um eine Gefängnismauer, mit der die deutschen linken Parteien die CDU umgeben haben. Und innerhalb dieses Gefängnisses ist die CDU dazu verurteilt, stets mit Parteien links von sich zu regieren, weil er eben die Gefängnismauer den Ausbruch aus dem Gefängnis hin zur CDU verhindert. Es geht auch nicht darum, dass man Brandschutz betreibt. Es geht darum, die CDU daran zu hindern, eine rechte Bevölkerungsmehrheit in eine rechte Parlamentsmehrheit zu übersetzen.
Reden wir mal über die Partei rechts von dieser Gefängnismauer, die AfD. In Thüringen hat sie fast 33% der Stimmen geholt, ist stärkste Kraft. Werden wir einen Ministerpräsidenten Höcke dort sehen? Das war ja die große Furcht vor der Wahl.
Wir werden dort keinen Ministerpräsidenten Höcke sehen, denn Höcke hat zwar die Wahl klar gewonnen, aber ohne einen Bündnispartner kann er nicht zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Freilich, er könnte es im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit, aber davor sind zwei andere Wahlgänge, wo die anderen Parteien jederzeit Mario Vogt wählen können. Bodo Ramelow hat ohnehin schon erklärt, er drückt Vogt nicht nur die Daumen, sondern will auch tätig dazu beitragen, dass er Ministerpräsident als Nachfolger von ihm aus dem bestmöglichen Ministerpräsidenten Thüringens wird. Das heißt, wir werden keine Ministerpräsidenten Höcke sehen. Auch hier waren die ganzen hysterischen Bekundungen eben das, was sie waren, nämlich hysterisch und katastrophensüchtig. Die AfD könnte aus den Thüringer Ergebnissen die Schlussfolgerung ziehen, dass es eben nicht reicht, eine Wahl zu gewinnen. Man muss anschließend Koalitionsverhandlungen führen können. Und folglich muss man sich längst vor den Wahlen so aufstellen und auch aufführen, dass andere Parteien mit einem koalieren wollen. Das ist die Lehre, welche die AfD aus dem Thüringer Wahlergebnis und seinen Folgen ziehen sollte. Und eine Partei wie die CDU sollte von Willy Brandt lernen. Als die Grünen immer noch sehr fragwürdig waren und sich als Antiparteienpartei, als Antisystempartei verstanden, da sagte Willy Brandt an einem Landtagswahlabend auf die hämischen Vorhaltungen seiner CDU am Tisch sitzenden Rivalen, ja, die SPD habe ich gar nicht verloren oder die Linke habe ich gar nicht verloren, man müsse einfach die Stimmen von SPD und Grünen zusammenzählen. Das war damals ein Tabubruch, öffnete aber den Weg dorthin, dass sich die Realos in der Grünen Partei durchsetzen konnten und inzwischen eine ganz normale staatstragende Partei geworden sind, die vor allem im Osten wesentlich weniger geliebt wird als in westlichen großstädtischen Milieus.
Wenn die AfD also mehr reißen will, braucht sie, ich sag mal, geschmeidigeres Personal, Personal, das nicht so aneckt, ein anderes Image. Wie realistisch ist dann, dass wir sehen, dass die Blauen innerhalb der nächsten Jahre Personen wie Höcke zum Beispiel abschießen und durch, ich sag mal, gefälligere, einfacher zu handhabende Politiker ersetzt?
Es geht hier nicht um Geschmeidigkeit, einfache Handhabbarkeit, Gefälligkeit. Es geht darum, dass die AfD Politiker an der Spitze braucht, denen man zutraut, dass sie das Land nicht ruinieren, dass sie vernünftig Politik machen, dass sie kooperationsbereit sind und nicht ideologiegetrieben. Solche Leute braucht die AfD. Solche Leute hatte sie. Frauke Petri gehörte dazu. Und viele andere aus der Gründergeneration der AfD gehörten auch dazu. Es ist nur so, dass spätestens seit 2015 ein Prozess einsetzte, der 2017 sozusagen irreversibel kulminierte, bei dem die Realos, um die grünen Begriffe hier zu verwenden, bei dem die Realos in der AfD immer ihre Kämpfe gegen die Fundis verloren haben. Folglich sollte es jetzt dazu kommen, dass in der AfD die verbliebenen Realos begreifen, sie müssten den Kampf neu aufnehmen und sie hätten jetzt auch Argumente, um zu sagen, Freunde von den Fundis, die AfD als Bewegungspartei wollt, ihr könnt zwar Wahlen gewinnen, aber anschließend nicht regieren. Wie wäre es denn, wenn wir bei den Wahlen 3% weniger hätten, aber dafür die Union als verlässliche Bündnispartnerin? Schaut auf die FDP, die braucht ja auch nicht mehr als 5-13%, um als Koalitionspartner erheblichen Einfluss auf die Politik auszuüben. Brauchen wir also sozusagen die Töne, mit denen wir die Wahlen als verfemte Partei gewonnen haben, wollen wir uns nicht allmählich etablieren? Aber natürlich müsste auch, wie ich es vorhin am Beispiel von Willy Brandt sagte, die CDU Anreize dafür setzen, dass sich die Realos durchsetzen. Und noch einmal, es geht nicht um Geschmeidigkeit, es geht nicht um sozusagen leichte Präsentabilität. Es geht um das begründete Vertrauen in die AfD-Führung dahingehend, dass sie keine Politik macht, die dem Land und seiner Demokratie irgendwie schädlich sein könnten.
War Geschmeidigkeit vielleicht so ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Was ich meinte, war eher jemand, den man, oder überhaupt generell ein Image, wo man eher sagt, Sie haben ja gesagt, die Schmuddelkinder, so dass man nicht mehr dieses Schmuddelkinder-Image hat. Nur mal so viel vielleicht zur Richtigstellung für die Zuschauer. Was ich aber sagen wollte, wenn Sie sagen, es gibt da so einen Konflikt zwischen Realos und Fundis in der AfD und die Realos müssten wieder stärker werden, sich wieder mehr behaupten, frage ich mich, wie stark sind denn die Realos überhaupt noch in der AfD?
Naja, die haben immer Federn gelassen. Wenn man auf die Mitgliederentwicklung der AfD blickt, erkennt man, dass vor jedem der großen Richtungsstreitigkeiten, Lucke zu Petri, Petri zu Meutern, Meutern zu Weidel und Chrupalla, dass vor jedem dieser Richtungsstreitigkeiten die Mitgliederzahlen der Partei abgenommen haben. Da sind dann viele ausgetreten. Mit Lucke waren es damals, glaube ich, knapp 2000 Parteimitglieder. Anschließend aber, als es dann auch Wahlerfolge gab, die man als verfemte Partei durch Radikalität sozusagen auch mitgewonnen hat, da stiegen die Mitgliedszahlen wieder. Da traten dann viele Hunderte ein. Im Moment hat die AfD so rund 40.000 Mitglieder und davon dürften vielleicht noch ein Drittel, wenn es überhaupt noch so viele sind, aus den Anfangszeiten der AfD stammen. Das ist das, was mit Radikalisierung gemeint ist. Da sieht man auch, wo die Mehrheiten auf den Parteitagen und in den Parteivorständen herkommen. Aber all das hat ja der AfD nichts über den Wahlsieg in Thüringen hinaus beschert. Kein Weg führte in die Staatskanzlei und in Sachsen desgleichen. Wenn also die Partei sich nicht selbstzweckartig an sich selbst berauschen will, sondern Politik gestalten will, dann braucht sie Partner und dann muss sie von jenem Weg ablassen, den sie mit der Ablösung oder dem Mobbing von Frauke Petri betreten hat.
Jetzt haben heute bzw. gestern Abend nicht nur die Wahlergebnisse für Aufsehen gesorgt und für Diskussionen. Heute gab es dann gleich den Anschluss, weil die Sitzverteilung in Sachsen korrigiert werden musste. Grund waren Softwarefehler. CDU und AfD haben jeweils einen Sitz verloren, SPD und Grüne einen gewonnen. Und sofort schossen da die Spekulationen im Netz ins Kraut. Da hieß es, ja, der wird doch manipuliert. Was sagen Sie den Leuten, die da jetzt rufen, ja, also da wurde doch im Nachhinein manipuliert, damit es keine Sperrminorität gibt durch die AfD?
In Friedrich Schillers Drama Maria Stuart gibt es eine schöne Stelle, die da lautet, dieser Mortimer starb euch sehr gelegen. Hier geht es um die Beseitigung eines Mitwissers, die sozusagen zum Schutz einer größeren Operation notwendig war. Und der Mortimer hier, das ist die ein Drittel Sperrminorität der AfD, die nun den anderen Parteien sehr gelegen beseitigt wurde. Wie schön, dass die Software da einen Fehler machte, der sonst nie vorgekommen wäre und den man sonst auch niemals entdeckt hätte. Kurzum, Mortimer ist tot, aber er starb schon sehr gelegen. Und welche Schlüsse man ziehen muss, das kann ich hier nicht sagen, weil es kann ja wirklich so sein, dass irgendwo bei der Wahlleitung im Zuständigkeitsbereich des Landeswahlleiters etwas schiefging, was eigentlich nur in Bananenrepubliken schiefgehen sollte.
Vielleicht für all diejenigen Zuschauer und Zuhörer, die jetzt mit dem Begriff Sperrminorität nicht so viel anfangen wissen, vielleicht können Sie ganz kurz erklären, was hat es damit auf sich?
Für manche politische Entscheidungen, etwa die Wahl von Richtern oder die Veränderung der Geschäftsordnung des Landtages, braucht es zwei Drittel Mehrheiten. Und wenn die AfD ein Drittel der Sitze hat, dann kann sie jede Veränderung blockieren und das heißt im Klartext Tauschgeschäfte tätigen. Und eine Partei, die keine Tauschgeschäfte tätigen kann, weil es auf sie eh nicht ankommt, ja, die ist um Einfluss gebracht. Und jetzt freut man sich im Sachsenland weithin, dass die AfD um diese mögliche Quelle von Einfluss gebracht worden ist. Beziehungsweise, um präzise zu sein, sie bei korrekter Umrechnung der Stimmenanzahl in Mandate ohnehin nie gehabt hätte, was aber jetzt von einer Hoffnung zur tröstlichen Gewissheit geworden ist.
Blicken wir mal von Sachsen und Thüringen aus nach Berlin. Gestern Abend ging sofort los, dass Schockwellen nach Berlin gesandt wurden nach dem Ergebnis. Frage darum, Herr Professor Passelt, was bedeutet denn das Ergebnis, gerade das schlechte Abschneiden der Ampelparteien jetzt für die Ampel in Berlin?
Was das bedeutet, hängt davon ab, wer die Sache beurteilt. Aus dem Mund der Ampelparteien heißt es wie folgt, die SPD-Vorsitzende meint, die wirklich gute Politik, die erfolgreiche Politik, sie müsse einfach besser erklärt werden. Aus dem Mund des Kanzlers heißt es, er habe wesentlich mehr geleistet als alle Kanzler vor ihm. Das könnten bloß diese dummen Ostdeutschen nicht einsehen. Kevin Kühnert sagt, ja, das kommt davon her, dass die SPD sich bislang von den Grünen und den Liberalen auf der Nase hat herumtanzen lassen. Die Zeiten seien vorbei. Jetzt ziehe man andere Seiten auf und dann würde das Volk sehen, wie toll doch eine SPD-geführte Bundesregierung ist. Das kann man so sein, aber da kann man sich auch fragen, wie weit denn diese Leute noch ihre politischen Sinne beieinander haben und wirklich begreifen, in welcher Tragikomödie sie spielen. Ansonsten wird man sagen können, dass das Abschneiden der Ampelparteien in Sachsen und in Thüringen nachgerade jämmerlich ist. 10 bis 13% der Stimmen. Allein die AfD, allein die CDU ist dreimal so stark wie die drei Ampelparteien. Wohlgemerkt, die Ampel regiert ganz Deutschland und da dürfte das Verhältnis der Ampelunterstützung und der AfD und CDU-Unterstützung sehr anders sein. Folglich darf man hier sinnvollerweise nicht verallgemeinern. Aber nachdem politische Legitimität auch davon abhängt, dass in der Bevölkerung ein Glaube daran kommuniziert wird, dass die richtige Regierung im Amt ist und auch halbwegs das Richtige tut, wird man schon feststellen können, dass zumindest in Ostdeutschland dieser Glaube fehlt, dass die Bundesregierung dann im besten Fall inzwischen eine allein noch in Westdeutschland ertragene oder getragene Regierung ist. Indem man sich aber das vor Augen führt, könnte man zum Schluss kommen, ja, dann wird es doch Zeit, dass der Bundeskanzler zurücktritt, die Vertrauensfrage stellt, die FDP ihre Minister zurückzieht und es dann über Vertrauensfrage oder ja, über Vertrauensfrage oder den gescheiterten Versuch, einen anderen Bundeskanzler im dritten Wahlgang zu wählen, dass es dann zu Neuwahlen kommt. Indem man das wiederum bedenkt, muss man sich fragen, was wird das Resultat sein? Die FDP kommt nicht mehr in den Bundestag. Die Grünen verlieren, die Sozialdemokraten verlieren, die AfD wird stark, die CDU wird zwar regieren, hat aber keine vernünftige Regierungsmehrheit, muss im Wahlkampf sagen, na ja, und anschließend regieren wir dann eben mit den Ampelparteien weiter, weil eine Alternative gibt es nicht. Und vor dem Hintergrund wird keinen das Gelüst übermannen oder überfrauen, je nachdem, wessen Geschlecht es jemand ist, das Gelüst danach überkommen, dass man nun den Bundestag auflöst. Infolgedessen ist das Wahrscheinlichste, dass die Ampelkoalition die Zähne zusammenbeißt und dahin vegetiert, bis sie die Bundestagswahlen im kommenden Herbst vom Leiden an ihrem politischen Leben befreien.
Das Thema Neuwahlen hatten wir ja schon mehrmals angesprochen und die Chancen darauf als sehr minimal bezeichnet bislang. Es bleibt also weiterhin dabei. Aber wenn wir es mal ein bisschen niedriger hängen, werden wir denn irgendwelche Änderungen sehen, sei es inhaltlich politischer Art, Sie haben das Stichwort Migration ja schon angesprochen, oder personeller Art, dass man sagt, hier Personale XY oder Z wird jetzt ausgetauscht, damit es wieder bergauf geht.
Man könnte folgendes, wie mir scheint, optimistisches Szenario aufmachen. Merz kommt auf sein Angebot zurück, gemeinsam mit der SPD durch entsprechende Gesetzgebung die Migrationsprobleme zu lösen. Dann müssten die zwei sich darauf einigen, wie man das mit dem Bundeskanzleramt hält, denn jederzeit können SPD und CDU gemeinsam einen Nachfolger von Olaf Scholz wählen. Das ist tricky, denn im Wahlkampf hat ein Kanzler einen bestimmten Bonus. Es ist nicht einzusehen, dass die CDU sich im Wahlkampf als Ministrant eines SPD-Kanzlers hergibt. Und umgekehrt braucht es schon ziemlich viel an Selbstverleugnung für die SPD, jetzt kurz vor den Wahlen zum Wasserträger der Union zu werden. Aber wie auch immer, eine solche Zusammenarbeit, die unser Migrationsproblem löste, ist zumindest eine theoretische Möglichkeit. Und auf dem Weg dorthin könnte zumindest der Bundeskanzler die von ihrem Amt völlig überforderte Innenministerin feuern. Er machte das ja schon bei der Familienministerin, die ihr Amt nicht konnte, bei der Verteidigungsministerin, die eine ganz groteske Fehlbesetzung gewesen ist. Und dann könnte sich der Bundeskanzler selbst in dieser Koalition zumindest von der Fehlbesetzung namens Faeser trennen.
Die Frage zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Jetzt waren die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nicht die einzigen, die diesen Monat anstehen. Ende des Monats, werden die Wähler in Brandenburg an die Urnen gerufen. Erste Frage: Welchen Einfluss haben Sachsen und Thüringen Ihrer Meinung nach dann auf die Wahl in Brandenburg? Und zweitens, wie wird das Ganze dort oben ausgehen? Was denken Sie?
Brandenburg ist für die SPD noch unangenehmer zu bestehen als die Wahlen in Thüringen und in Sachsen, denn dort stellt sie immer noch den Ministerpräsidenten und würde der abgewählt durch eine neue Mehrheit, dann wäre das dann wirklich sowas wie die Schlacht von Cannae für die Römer im Kampf gegen Hannibal und die Karthager im Zweiten Punischen Krieg. Aber die AfD ist in Brandenburg auch sehr stark. Auch die CDU ist stark und infolgedessen ist wahrscheinlich die Prognose nicht vollständig verwegen, dass das Wahlergebnis ungefähr so ähnlich wie in Sachsen und in Thüringen aussehen wird und das Desaster der Ampelregierung nachgerade vollendet.
Also auch im Norden Deutschlands kann man sich dann auf schwierige Verhältnisse einstellen Ende des Monats. Herr Professor Patzelt, wir sind hier und heute am Ende. Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gerne geschehen und möge es der politischen Bildung hilfreich sein.